Willkommen zu The Shift, dem Podcast der Shift 3 Community und darüber hinaus. In unserem Podcast geht es nicht nur um Technologie, weil meiner Meinung nach gibt es da schon ganz, ganz viele Formate, die sehr, sehr gut sind. In unserem Podcast geht es um die Menschen hinter der Technologie. Und einen dieser Menschen, der für mich sehr spannend in den letzten Jahren mich begleitet hat, in ganz vielen Stationen, auch immer mal wieder mir über den Weg gelaufen ist, den habe ich hier heute zu Gast. Und er verkörpert in einer ganz besonderen Art und Weise, dass man verschiedenste Themen wie zum Beispiel Musik und Management, aber auch Technologie und Haltung zusammenbringen kann und das zusammenleben kann. Und mein heutiger Gast, den ich sehr herzlich willkommen heiße, der heißt Finn Geldmacher. Finn, herzlich willkommen hier in Hamburg.
Vielen Dank für die Einladung, André. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ja, bin gespannt auf unser Gespräch heute.
Ich bin auch mega gespannt. Du weißt ja, Finn, wir sind ja eigentlich in der Therapiestunde bei mir. Ja? Ich hoffe, dass du es weißt. Ich habe es ja angekündigt.
Natürlich.
Weil ich habe ja in der Vergangenheit immer wieder mal die Erfahrung für mich selbst gesammelt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, dass es einen Riesenunterschied für mich immer gemacht hat, ob ich jetzt hier in so einem Studio sitze mit einer Kamera, die leuchtet und Lichter, die an sind und wir sitzen hier und versuchen genauso zu sein, wie wir sind, weil was anderes bleibt uns ja auch nicht übrig. Aber trotzdem ist das ja auch immer ein gewisses Maß an Anspannung für mich. Ich weiß nicht, wie geht's dir gerade heute?
Für mich ist es auch eine neue Situation. Also tatsächlich ist mein dritter Podcast, aber die ersten beiden waren ehrlich gesagt nicht so professionell mit so einem professionellen Studio, deswegen das ist schon auch eine neue Situation für mich.
Ja, cool. Ich bin gespannt, wie wir das meistern. Ich sage, es wird bestimmt gut, weil am Ende...
Ey, sind wir beide. Auf jeden Fall, es wird mega geil,
sag ich. Es bleibt ja gar nichts anderes übrig. Und die Meinung von anderen Leuten, die interessieren uns auch. Aber am Ende wollen wir ja auch was hinterlassen, was uns beiden Spaß gemacht hat. Und vielleicht auch der einen oder anderen Hörerin auch gefallen hat, weil sie was aus unserem Gespräch mitnehmen konnte.
Also mein Ziel ist eigentlich, dass ich einen Podcast habe, den ich richtig gerne höre. Verstehst du?
Genau, das ist auch immer mein Ziel. Das ist ja mit vielen Dingen. Das Hören begleitet uns ja. Ich höre ja nicht so gut, das weißt du. Aber du hörst viel besser als ich. Aber wir hören ja viele gemeinsame Dinge, zum Beispiel auch Musik.
Absolut.
Und wir werden heute natürlich auch über das eine oder andere Thema sprechen, warum gerade das Thema Musik für dich vielleicht auch ein bisschen mehr als ein Hobby ist, für mich auch, aber aus anderen Perspektiven. Wir werden über das Thema Haltung sprechen, ja, über Werte sprechen und wir werden auch, und da kommen wir gleich auch auf das erste Themenfeld zu sprechen, auch über Dinge sprechen, die wir jetzt in unserem fortgeschrittenen Alter, das darf ich ja fast schon so sagen, die uns bewegen, weil sie ganz tief in uns verwurzelt sind, aber auch den Ursprung irgendwo haben, den wir vielleicht manchmal noch gar nicht so richtig sehen oder den wir auch nicht erkennen, sondern uns auch tiefgehend damit auch beschäftigen. Ich glaube, das geht vielen Menschen in unserem Alter so, dass man gerade da so ein bisschen hinter die Kulisse gucken möchte. Und da freue ich mich riesig drauf, dass wir da heute vielleicht das eine oder andere finden werden oder auch erfahren werden über dich, was die breite Öffentlichkeit so noch nicht weiß. Aber lass uns gleich mal reinstarten.
Gerne.
Zu jeder Gegenwart und zu jeder Zukunft gehört natürlich auch die Vergangenheit. Ne? Und wir kennen uns jetzt, du hast vorhin gesagt, seit 2008 in unserem kurzen Vorgespräch. Ich hätte es gar nicht sagen können. Ich glaube, wir haben uns irgendwo mal bei der SAP in Walldorf auf irgendeinen Termin kennengelernt. Kann ich aber gar nicht mehr so genau sagen.
Dann würden wir uns ja wahrscheinlich noch länger kennen, oder?
Kann sein, aber ich bin mir nicht mehr genau sicher. Ich glaube, wir sind uns schon mal davor über den Weg gelaufen, spielt aber auch gar nicht die große Rolle. Die große Rolle spielt eher das, was dich heute noch so bewegt, wenn du dich mal reflektierst, welche, ja, man sagt so schön, gebierst ja heute, ne? Also was hat man so mitgenommen aus der Kindheit, was einen heute immer noch bewegt? Gibt es so typische Dinge, die du an dir feststellst?
Also ich habe mich letztens tatsächlich nochmal gefragt, wie das eigentlich mit meinem ganzen Schlagzeugthema war. Weil das ist wirklich eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Also meine Mutter stand so auch auf musikalische Früherziehung, ne? Und mit 3, 4 Jahren war ich schon in so einer Musikschule drin. Ja, hier so Peter und der Wolf auf dem Glockenspiel nachgespielt. Und eigentlich war fast zu dem Zeitpunkt schon meine musikalische Karriere zu Ende, weil außer mir waren nur Mädchen in dieser Schule. Und ich fühlte mich irgendwie unterrepräsentiert. Und dann gibt es eine Geschichte, die meine Mutter wirklich jedem erzählt, wenn sie über meine Kindheit spricht, nämlich, dass ich dann einen Tag mich hinten am Autositz so festgekrallt habe, weil ich nicht in diese Musikschule wollte, dass sie mich nicht da rausgekriegt hat.
Okay, ja.
Und weil sie das halt so häufig erzählt, ist das so eine Situation, die mir selber in Erinnerung geblieben ist, wo ich dachte, okay, Musik war damals, hatte ich so noch nicht die richtige Verbindung mit,
ja,
ne?
Ja.
Und ja, also Glockenspiel ging das los, dann habe ich ganz klassisch Grundschule Blockflöte gelernt, ne? Die Weihnachtslieder unterm Weihnachtsbaum geschmettert. Und dann, und es war ja auch.
Aber so bist du denn in der Schule geblieben? Weil Blockflöte lernt man ja, also auch nicht nebenbei. Ich habe auch eine geschenkt bekommen. Bei mir ist sie ganz schnell wieder
in der Ecke gelandet. Bei mir auch. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich eine hatte. Mhm. Und aber auch nicht so lange, ehrlich gesagt. Und ich weiß aber auch, dass wir Weihnachten dann in der Schule auch da Weihnachtslieder und so spielen mussten und so. Aber so richtig, richtig cool fand ich das nicht.
Mhm. Aber das eine bei der Musik ist ja immer so, gerade auch in der Frühkindlichkeit, man wird ja auch irgendwo mit Musik wächst man ja auf. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause war. Aber in unserem Haushalt war es so, wir hatten schon einen Plattenspieler, aber meine Eltern waren so Radiohörer. Und ich habe ganz viel Musik, die ich heute noch, darf man gar nicht so laut sagen, aber heute noch gerne höre, die wurden schon in meiner Jugend in den 80er Jahren in der DDR gespielt. Hast du auch diese Dualität gehabt? Ich spiele ein Instrument und ich höre auch gerne schon Musik oder Musik macht was mit mir?
Also, Radio habe ich immer bei meinen Großeltern gehört. Und die haben natürlich WDR4 gehört.
Okay.
Ja. Also, das war auch anstrengend für mich. Mhm. Ja. Dann, wenn ich mit meinem Vater im Auto gefahren bin, der hat immer WDR2 gehört. Und zu Hause samstags haben wir auch immer WDR2 gehört. Fußballreportage.
Okay, ja.
Aber tatsächlich, zu Hause haben wir irgendwie nicht so viel Musik gehört.
Ja.
Also ich hatte auch, ich habe, wo du sagst, Plattenspieler, ich habe mit 5, 6 Jahren, also Klassiker, Kassettenrekorder, Plattenspieler. Ja, ja. Ich habe so von meiner Cousine und meinem Cousin habe ich so alte Schallplatten geschenkt bekommen. Hier 3 Fragezeichen und 5 Freunde und die ganzen Dinger. Und aber noch keine Musik. Also das waren dann eher Hörspiele. Und Musik wurde dann irgendwie stärker so auf, ja, weiß ich nicht, als ich 12 war. Mhm. Da fing das an. Da habe ich, weiß ich noch ganz genau, da wollte ich meinen ersten CD-Player kaufen und habe dann so alte Spielsachen auf dem Flohmarkt verkauft und habe dann tatsächlich es geschafft, 550 Mark einzunehmen, ne, an so einem Sonntag auf dem Flohmarkt. Und dann habe ich mir, ich weiß das noch ganz genau, für 520 Mark habe ich mir einen CD-Player von Philips gekauft. Mhm. Und für 30 Mark eine CD von Aha, Huntinger and Law. Das war mein erstes,
interessant.
Mein erstes Album, was ich mir gekauft habe.
Interessante Parallele, nicht wegen der ersten CD, aber eine meiner auch ersten mit wirklich CDs war wirklich auch Aha.
Echt?
Und ich war immer so ein Sparfuchs.
Huntinger
High and Low hatte dann meine.
Ist ja irre.
Die CD hatte meine jetzige Frau, ja, später irgendwann damals mal meine Freundin. Das war viel später. Ich habe eine günstigere Platte von Aha gekauft und habe mich natürlich tierisch darüber geärgert, dass nicht alle Lieder drauf waren. Ne? Also gerade die Kracher waren alle nicht drauf. Es war so eine Neben-CD, glaube ich.
Die ist bestimmt richtig viel Kohle wert jetzt heute.
Kann sein, ich muss mal gucken. Ich werfe ja auch nichts weg. Ich habe diese ganzen CDs, darf ich das überhaupt sagen, sind an einem sicheren Platz. Die werden nicht weggeworfen. Also die CDs bleiben da, wo sie sind. Aber vielleicht müssen wir wirklich mal gucken, wenn ich dann mal Geld brauchen würde, vielleicht kommt das ja nochmal so, dass ich die Sachen dann wirklich auch auf den Flohmarkt bringe. Aber aktuell behalte ich die. Vielleicht ist die Wertsteigerung ja noch mehr da in den nächsten Jahren. Mal gucken. Aber das ist eine interessante Parallele. Aber du hast WDR 4 und WDR 2 angesprochen. Jetzt muss ich ja noch mal fragen, ne? Ich weiß ja, wo du heute lebst. Aber hast du schon immer dort gelebt? Bist du ein Urgestein aus der WDR 2 und WDR 4 Region?
Ja.
Vielleicht erzähl mal, Kindheit.
Ja, wo
aufgewachsen? Wie aufgewachsen? Dann nochmal zurück.
Ich bin in Bochum geboren und habe da bis zu meinem 5. Lebensjahr gelebt. Also Kindergarten habe ich in Bochum gemacht. Und dann sind wir nach Witten gezogen. Ich weiß nicht genau warum, aber wir sind da halt hingezogen. Wir sind auch innerhalb von Witten 4-mal umgezogen. Und da bin ich halt zur Schule gegangen. Also Grundschulen, da war ich auf 2 unterschiedlichen Grundschulen. Weil wir umgezogen sind, musste ich halt auf eine andere gehen. Und dann bin ich hinterher zum Ruhrgymnasium in Witten weiterführend und habe da auch mein Abi gemacht. Und ja, und danach bin ich dann tatsächlich zurück nach Bochum und habe parallel in Dortmund studiert.
Und weil wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Musik war so eine Größe in der Kindheit, ne?
Ja, genau. Also genau, ja. Was ich eigentlich noch erzählen wollte, wie bin ich eigentlich zum Schlagzeugspielen gekommen? Ne? Also Glockenspiel war nichts, Blockflöte nicht.
Ja.
Und jetzt sagt man, ja, Schlagzeug, wer hat dich denn inspiriert? Und tatsächlich, wer mich inspiriert hat, das war das Tier aus der Muppet Show.
Okay.
Den fand ich so cool, dass ich dann tatsächlich irgendwie, nachdem ich das gesehen habe, so Kochtöpfe mir rausgeholt habe aus der Küche und so und dann angefangen habe, da mit Kochlöffeln drauf rumzuwämsen.
Ja.
Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Da dachte ich, oh ja, das macht Bock. Das macht richtig doll Spaß. Und dann habe ich mir zu meinem 10. Geburtstag habe ich mir ein Schlagzeug gewünscht.
Okay.
Und dann habe ich eine Gitarre geschenkt gekriegt.
Also deine Eltern haben dir scheinbar sehr, sehr gut zugehört, ja? Oder war das
ein gewisses
Maß an Schutz?
Ich glaube tatsächlich, das war's, ne? Aber tatsächlich war das für mich auch nach wie vor, ne? Und ich bin ja jetzt schon ein paar Tage alt, das war der schlimmste Geburtstag meines Lebens. Ich habe echt geheult. War ich so
warst du total enttäuscht wahrscheinlich.
Ich war sehr enttäuscht über diese Gitarre. Und dann habe ich im Nachgang noch Gitarrenunterricht bekommen.
Den du auch nicht wolltest.
Den ich auch nicht wollte, aber ich habe mich erstmal drauf eingelassen. Ne?
Ja.
Aber dann hatte ich so einen schlimmen Lehrer, der hat mir das direkt von Anfang an madig gemacht. Also wenn man so denkt, ah ja, Gitarre und jetzt kann man mal ein paar coole Songs am Lagerfeuer schmettern. Mhm. Nee, der hat mir irgendeine Scheiße beigebracht, so Zupftechniken und so weiter. Und das hat mich wirklich so abgefuckt, dass ich gar nicht mehr hingegangen bin. Ne? Ich habe das dann geschwänzt, bin dann immer mit meiner Gitarre losgegangen. Und bin dann irgendwo in ein Café gegangen und bin dann nach 1,5 Stunden wieder zurückgekommen.
Und irgendwann kam bestimmt die Frage an deine Eltern, ja, wo ist er denn? Warum kommt er nicht mehr?
Ja, oder genau.
Hast du selbst gebeichtet?
Ja, genau. Nee, ich glaube, das ist dann irgendwann
ist es aufgeflogen.
Rausgekommen und aufgeflogen. Und dann war auf jeden Fall die Karriere auch als Gitarrenspieler dann auch hinüber.
Und wie hast du denn die Kurve zurückgekriegt zum Schlagzeug?
Und die Kurve zurückgekriegt? Ja, genau.
Ja.
Und auch ganz interessant, also meine Mutter hatte aber auch nicht losgelassen, die wollte auch weiter an meiner musikalischen Karriere arbeiten und dann musste ich in den Schulchor.
War das wirklich so ein Muss? Hat dir das keine Freude gemacht?
Also ganz, ich glaube mit 10, also das ging direkt los, ich glaube, ja, 10 kommt man ja auf hier 5. Klasse und so, ne? Ja. Da fand ich das, glaube ich, noch ganz witzig. Und dann habe ich das so 2 Jahre gemacht, dann hatte ich da aber keinen Bock mehr drauf. Ne? Und dann habe ich mich da abgemeldet und dann hat meine Mutter gesagt, nee, du musst da weiter angemeldet bleiben. Und ich so, nee, ich habe da aber keine Lust zu. Sie sagt, doch, das ist schon eine wichtige Sache, weil das steht dann auch auf dem Zeugnis. Ne? Finn Geldmacher hat erfolgreich am Chor teilgenommen.
Ja.
Das war ihr wichtig.
Und ihr oder die auch?
Ja, mir nicht.
Ja.
Mir war das ehrlich gesagt scheißegal.
Ich dachte, sie kriegt dich jetzt mit dem Zeugnis.
Nein, okay. Damit hat sie mich nicht bekommen. Womit sie mich bekommen hat, war mit einem Amiga 2000. Mhm. Das war dann der Deal, dass ich quasi an diesem Chor teilnehme. Und da gab es dann so ein Stück Ali Baba und die 40 Räuber. Und dann musste ich da so einen Solo-Part übernehmen. Und wenn ich den übernehme, dann kriegte ich einen Amiga. Ne, das war der Deal. Und dann habe ich das gemacht. Und ich habe übrigens die Kassette, habe ich noch letztens gefunden und habe mir das angehört. Wirklich erstaunlich, ich da damals gemacht habe. Und der Amiga hat dann dazu geführt, dass ich zum einen, habe ich dann natürlich viel gezockt, ne? Aber es gab so eine Demoszene, Red Sector One oder, und die haben so Demos gemacht mit cooler Grafik und Musik.
Ja.
Und das fand ich.
Das Hülsbeck und so gab es ja damals auch, ne? Die haben ja so die Standards gesetzt mit der Synthesizer-Musik und so weiter.
Ja,
die
Anfänge ja genau.
Fand ich sehr faszinierend.
Ja, genau. Ja. Und hier C64 und Amiga, da war halt diese Szene und die haben da halt echt eine Menge gemacht. Und dann habe ich auch so ein Musikprogramm in die Hände bekommen. Und dann habe ich angefangen, meine eigene Musik zu komponieren. Spannend. Auf so einem Vierspur-Ding.
Ja.
Und da habe ich dann halt auch immer wieder natürlich Schlagzeug komponiert, obwohl ich da überhaupt gar keine Ahnung von hatte, sondern habe das so gemacht, wie ich das so mir vorgestellt habe. Und die Kunst war dann quasi, mit vier Spuren kannst du ja nicht so richtig viel machen. Und wer so ein Schlagzeug schon mal gesehen hat, dem ist auch bewusst, dass eigentlich eine Spur nicht reicht. Aber ich habe dann quasi das ganze Schlagzeug in diese eine Spur gequetscht.
Ja, Wahnsinn. Sag mal, aber das Schlagzeug, gab's das dann schon? Hast du das deiner Mutter noch mal aus den Rippen geleiert zwischendrin nach dem Amiga und nach irgendeinem Erfüllen von irgendeinem Auflage, die du hattest, um deine schulischen Expertise weiter auszubauen? Hat sie dich irgendwie gekriegt und du sie?
Ja, pass auf. Das also diese Musikgeschichte hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich mich noch mehr mit diesem ganzen oder dass ich noch faszinierter eigentlich von Schlagzeug war. Denn das, was ich da programmiert habe, da dachte ich immer, oh, das würde ich gerne spielen wollen. Das würde ich selber gerne können. Mhm. Ne? Und deswegen hat mich dann da das weiter motiviert, an dem Schlagzeugtraum zu arbeiten. Und dann habe ich mir tatsächlich mit 17 mein erstes eigenes Schlagzeug gekauft von Geld, was ich mir zusammengespart habe, durch Zeitung austragen. Mhm. Ne? Mhm. Und dann habe ich danach auch einen Lehrer gesucht. Und der hat mir dann angefangen, also war ganz witzig, das war in so einem schäbigen alten Keller, es war mega dunkel und so weiter. Meine Mutter, die mich da begleitet hat, dachte schon, oh mein Gott, ganz, ganz düster. Und sie hatte Angst, dass wir hier überfallen werden. Und dann waren wir in so einem Kellergewölbe. Und dann war mein Lehrer und er hatte Schlagzeug aufgebaut und der sagte dann, ja, weiß ich jetzt aber nicht, ob das was für dich ist. Ne? Wenn du das noch nie gemacht hast, musst du erstmal ausprobieren und guck erstmal. Und irgendwie war der so, ich weiß auch nicht, war ein bisschen, also hat mich jetzt nicht voll ernst genommen.
Wollte dich nicht unbedingt zum Anfang gleich an als sein
Schüler. Nee, ich glaube, er hat wahrscheinlich in der Vergangenheit häufiger erlebt, dass dann Leute kommen, die sagen, hey, Schlagzeug total geil und dann zweimal trommeln und dann wieder es sein lassen, weil sie dann merken, ach, ist doch nicht so easy. Weil das muss man halt sagen, Schlagzeug sieht einfacher aus, als es ist.
Ja.
Ne?
Ja.
Und ja, mich hat es aber total geflasht und ich war dann voll dabei. Ne? Und dann habe ich mit 17 eigentlich dann angefangen, Schlagzeug zu spielen, sehr zum Leidwesen aller anderen Mieter in dem Haus, ne? Weil das Schlagzeug hat in der Wohnung gestanden.
Ja.
Und dann hat es dann auch mal sonntags morgens um 8:30 richtig gescheppert. Mhm. Ne?
Ja, ich kann nicht mir vorstellen. Ich wollte gerade fragen schon, ob das nicht auch so ein bisschen ein Wunder ist, dass es so viele Schlagzeuger gibt, weil die Umstände müssen ja passen. Das heißt,
absolut.
Du musst das Equipment haben, du musst ein Umfeld haben, wo du wirklich spielen, üben und ist bei jedem Musikinstrument ja so. Aber ich stelle mir das beim Schlagzeug nochmal krasser vor.
Du brauchst halt ein bisschen Platz.
Du brauchst Platz,
ja. Und
nette Nachbarn.
Ne? Du brauchst auf jeden Fall Nachbarn, am besten, die nicht so gut hören können.
Also ich wäre ein idealer Nachbar gewesen.
Oder die eigentlich nie da sind.
Ja.
Ne?
Ja.
Das, ja. Okay. Weil das ist einfach laut und da kannst du dann noch ein bisschen, also es gab dann damals auch schon so Dämmmatten, aber die fand ich natürlich kacke.
Mhm. Ja, natürlich. Ne?
Ja. Weil da, dann hat das ja nicht mehr geklungen. Also habe ich sie wieder weggelassen.
Das ist wahrscheinlich wie ein hochmotorisiertes Auto, wo dann du nichts mehr hörst, dass du so ein
so
Auto
ähnlich. Hast. Ja? Ja, so ähnlich, so ähnlich. Gut. Ja, und dann habe ich damit eigentlich, kannst du sagen, den Grundstein für meine erste Band, nämlich die Abi-Band gelegt.
Die Abi-Band, ne? Ja. Warst du Organisator, Kurator oder warst du einfach Bandmitglied?
Nee, ich war schon, ich würde sagen, ich war schon Organisator und Bandleader weiß ich gar nicht so genau, war wahrscheinlich unser Sänger. Aber dann zur Abi-Band hin, ne, haben wir dann auch einen eigenen Proberaum besorgt. Mhm. Und das war mir wichtiger als die Abi-Prüfung, muss ich sagen. Ne? Da eine gute Show zu spielen. Und das war schon eine echt coole Geschichte, weil neben, sag ich mal so, der normalen Band, also Schlagzeug, Bass, Gitarre, ne, wir hatten Keys dabei, wir hatten eine Geigerin dabei, eine Saxophonistin hatten wir dabei. Drei Backing-Sängerinnen hatten wir dabei, also war schon eine amtliche Band. Ne? Und dann haben wir halt auch entsprechend Songs ausgewählt. Das war schon eine gute Nummer.
Was habt ihr gespielt? Erzähl mal nur mal ganz kurz.
Wir haben Hurra, Hurra, die Schule brennt.
Okay,
ne?
Ja, okay.
Dann We Don't Need No Education, ja. Logischerweise, ja, ja. Also Another Brick in the Wall. Lol. Jumping Jack Flash von Stones, dann von New Model Army hatten wir 51st State of America and Vagabonds, weil da kam halt auch die Geige zum Einsatz.
Yeah. Ne?
Und ich weiß gar nicht. Also von U2 hatten wir noch ich weiß gar nicht.
Without Me.
Nee. Ja. Es war nicht With or Without Me, sondern
Where the Streets Have No Name.
Auch nicht. Ja. Komm, einen hast du noch?
Einen habe ich noch. Beautiful Days. Nee,
gab's da noch nicht. Das gab's zu der Zeit gab's da noch nicht. Das war auf der anderen Platte. Das war nicht auf der Joshua Tree. Nee. Das war übrigens mein oder ist immer noch mein Lieblingsalbum von U2. Das war so.
Die hab ich in Vinyl.
Oh, ja. Sehr gut, sehr gut.
Sag ja auch nicht, wo die ist.
Alles gut. Ich gehe gleich nachgucken bei dir im Keller.
Ja, genau, richtig.
Nee, genau, aber ja, das war schon ein gutes Programm.
Cool. Ja. Und Musik hat dich dann ja sehr geprägt in der Zeit. Ne? Waren es noch um das Thema Jugend? Wir sind ja mit der Musik und der Jugend, du bist ja sehr verbunden mit der Musik. Kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. War das Thema, das bestimmende Thema für dich in deiner Kinder- und Jugendzeit? Oder gab es noch Themen, wo du sagst, die Ausflüge zur Oma und WDR4 hören oder gemeinsame Auszeiten mit der Familie? Das ist eigentlich für mich eher, um den Voyeurismus zu befriedigen, könnte ich jetzt Fragen stellen, was habt ihr denn da so gemacht? Interessiert mich eigentlich. Aber was sind Dinge, die dir noch hängen geblieben sind, wo du sagst, wenn ich mich heute noch reflektiere, sage ich, Mensch, das waren eigentlich coole Sachen aus der Kindheit, die ich heute immer noch irgendwie zurückhole.
Ja, also das mit der Musik begann, glaube ich, erst so, als ich 12 war, wirklich mit dem ersten CD-Player und wo ich dann sagte, dann angefangen habe, es selbst zu programmieren und wie das so ist, also ich glaube, früher hat man dann ein Album auch viel häufiger gehört, als man das heute machen würde, ne? Also es gab ja gab keine Streaming-Dienste und nichts, ne? Man hatte dann den Plattenspieler oder CD-Player und dann hat man sich total darüber gefreut, wenn man ein Album für 30 Euro gekauft hat oder 30 Mark waren es ja damals noch, ne? Und dann hat man logischerweise auch nicht so viel gehabt, ne? Genau. Sondern dann gab es mal was zu Ostern oder zu Nikolaus, ne? Und dann hat man sich gefreut wie ein Schneekönig über dieses neue Album und hat das dann einfach rauf und runter gehört.
Meine Frau hat noch erzählt, die hat immer mit dem Kassettenrekorder damals aus dem Radio mitgeschnitten. Das heißt, die haben da immer noch irgendwie dann die Bänder überklebt, ne,
mit so einem
Tesafilm und dass sie dann auf einer vorbespielten Kassette, sowas hast du nicht gemacht, oder?
Doch, natürlich, weil ich habe dann, also dann gab es ja eine Zeit, wo Walkman total in war, also hat man natürlich von CD dann auf Kassette überspielt und jetzt, wo du das sagst, ne, man hat ja einen Verstärker, ein Equalizer, dann hatte man einen CD-Player, das eine Kassettendeck, das andere Kassettendeck, ein Plattenspieler, das war ja ein Riesen, das war
auf die Boxen, an die richtigen Boxen?
Ja, natürlich. Ja, ja, und Genau, Boxen. Es gab so in Bochum gab es so einen Boxenbauer. Und dann haben wir auch Boxen selber gebaut. Oha. Also sowohl für die Band.
Ausgesägt und
für die Band, genau. Ja. Als auch dann zu Hause hatte ich dann Boxen von Udo Wohlgemut.
Und, ja, so, das, so. Das, ist ja, das klingt ja fast wie ein Künstlername, so wie Finn Geldmacher, ne?
Ja,
da wirst du, glaube ich, auch oft drauf angesprochen, ob das ein Künstlername ist, oder?
Absolut, absolut. Ja. Und zum Testen dieser Boxen hat er dann immer von Pink Floyd The Dark Side of the Moon irgendwie einen bestimmten Song gespielt und über den konnte man dann raushören, ob das gute Boxen waren oder
Wahnsinn.
Nicht. Ne?
Wahnsinn, Wahnsinn. Ich könnte noch Ewigkeiten über die Kindheit sprechen, ne? Ich versuch's trotzdem nochmal.
Ja?
Ein letzter Versuch meinerseits, ob du noch Themen hast, wo du sagst, das ist hängen geblieben. Bei mir waren es zum Beispiel Reisen. Ne? Ich komme ja nun aus der ehemaligen DDR und bei uns war es ganz was Besonderes, wenn ich mit meinen Eltern in den Sommermonaten, weil alle Kinder waren weg, also früher habe ich immer jeden Tag Fußball gespielt, die waren nicht da, aber wenn wir reisen konnten, damalige Tschechoslowakei, heute Tschechien oder Slowakei oder auch woanders hin, das waren so besondere Highlights, so, die heute noch hängen geblieben sind, dass ich da besondere Erinnerungen dran habe. Neben Musik mit 12, gab es noch Dinge, wo du sagst, du, das prägt dich heute noch? Da erinnerst
also in meiner kleinsten Kindheit hat mein Vater mich immer mit zum Fußball geschleppt, VfL Bochum. Ne? Mhm. Da habe ich dann als 4-5-Jähriger im Stadion da gesessen.
Hat dich das gecatcht, Fußball gucken?
Ja, auf jeden Fall. Also Fußball fand ich echt immer cool. Aber es war natürlich auch damals schon schwierig, als Bochumer
nach Dortmund zu
ziehen. Oder nach Witten. Nein.
Ach, von den, so von den Erfolgen.
Generell war Bochum
ja. Wir sind doch keine Erfolgsfans. Ja, wir müssen doch mit dem Herzen dabei sein. So schätze ich dich jedenfalls ein.
Aber also damals in der Phase war das noch, war ich noch sehr wankelmütig.
Ja,
ne? Also, wobei ich muss sagen, ich war nie, also Bayern fand ich einfach immer scheiße. Ne?
Ja.
Das war damals schon so und ich habe so immer gewechselt so zwischen. Also Bochum fand ich cool, natürlich. Und eine Zeit lang fand ich auch Borussia Mönchengladbach echt gut.
Ja? Ja, es ist ja so. Es sind ja Kindheitserinnerungen. Meistens heute bei den Kindern ist es ja so, bei den Kids Erfolgsvereine. Ne? Dann bleibt man da hängen und so weiter. Ich sehe das bei meinem Sohn auch, der da hängen geblieben ist. Aber in München zum Beispiel, als ich nie verstanden habe, ich wache dann manchmal nachts auf, ich weiß gebadet, weiß nicht, was habe ich falsch gemacht. aber wenn es nur das ist, ist alles okay. Ne? Nichtsdestotrotz, es sind ja so Dinge, die dann haften bleiben oder hängen bleiben. Ne?
Ja,
gehst du heute noch gerne in Stadion?
Ja, ja, aber auch nicht, also ab und an, also eher seltener. Mhm. Ich bin schon im Dortmunder auch wenn ich nach wie vor natürlich sehr, sehr traurig bin, wenn Bochum wieder zweite Liga spielt. Ja. Aber also ab und an gucke ich mir Bochum auf jeden Fall auch an. Und ja, das ist auf jeden Fall, also das war auch irgendwie eine schöne Zeit, weil das Ruhrstadion, das war ja ein echtes Fußballstadion. Ne? Das heißt, du warst relativ dicht dran. Und
gab's ja in der Zeit auch noch nicht überall. Ne?
Das gab's auch nicht überall. Gab's auch nicht überall. Ne? Ja. Und ich kann mich schon noch daran erinnern, ne? Hier Martin Kreh in den härtesten Schuss der Liga oder.
Den kenne ich auch noch.
Das sind Zeiten, ja. Da waren schon ein paar gute Jungs gespielt.
Mhm.
Dann, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, wo du nochmal so nachgefragt hast, ne? Ich war bei den Pfadfindern, das war auch eine gute Zeit.
Mhm.
Irgendwie so, da haben wir so Zeltfreizeiten gemacht und so, und da erinnere ich mich echt wirklich gerne dran, so mit Esbit Kocher. Erbsensuppe auf dem Lagerfeuer und so gemacht.
Ja.
Das war echt schön. Und ich habe, man mag es kaum glauben, das lag daran, also wir sind nicht so häufig in Urlaub gefahren.
Mhm.
Meine Eltern beide selbstständig, viel gearbeitet und dann habe ich eine Zeit lang in Witten wirklich am Arsch der Heide gelebt, in Durchholz und da wollte auch keiner hinkommen, weil das einfach so weit weg war. Da bist du erstmal 2 Stunden mit dem Bus gefahren. Und dadurch habe ich dann in Sommerferien immer viel gelesen.
Mhm.
Ich habe dann mir irgendwie in der Bücherei habe ich mir 50 Bücher ausgeliehen und habe dann quasi 50 Bücher in 6 Wochen Sommerferien gelesen.
Ja, krass. Auch sehr ungewöhnlich. Wenn man das heute mal irgendwie reflektiert, vielleicht damals mehr noch. jugendliche Kinder mehr gelesen haben, aber heute habe ich das Gefühl, es ist einfach sehr, sehr schnelllebig. Ne? Wenn du nicht innerhalb von 2-3 Sekunden mit irgendwas catcht, ne? Ich kenne jetzt die Aufmerksamkeitsspannen nicht, aber man erlebt das ja bei sich selber auch. Man ist ja auch selber mittlerweile anders trainiert vom Gehirn, für ein Thema so lange eine Aufmerksamkeit zu halten. Ich meine, das wird uns bestimmt in unserem Podcast hier auch so gehen. Also die älteren Zuhörer, die werden sagen, die genießen das. Endlich mal Leute, die hier entschleunigt über ihre Vergangenheit erzählen. Und die Jugendlichen denken, was sind das für Spacken? Ich habe die viel cooler eingeschätzt. Die sind ja ganz schön alt. Ja, kommen wir gar nicht auf den Punkt. Ja, ganz ehrlich, wir müssen auch die Zielgruppe
so. Wieso? Ich dachte, das war der Punkt.
Ja, das war der Punkt, genau. Aber wir machen das ja für alle Zielgruppen. Ne? Für die einen, die Entschleunigung lernen sollen und für die anderen, die es sowieso gewohnt sind, da dementsprechend auch hier ein Gespräch zu haben, was auch ein bisschen Tiefgang hat. Deswegen spannend, wenn ich das mal zusammenfasse, ne? War so Bücher lesen, war also deine Ausdauer an Themen, ne? Dran zu bleiben an Themen, das ist auch ein Thema. Wenn dich was gecatcht hat, so wie die, ich will unbedingt das eine, dann da den Weg zu gehen, ne? Aber auch viele Zufälle, also einfach Dinge, die dich dann durch einen Zufall über den Amiga dementsprechend zum Komponieren gebracht haben, dann wiederum ein bisschen Maß an Möglichkeit, die du auch bekommen hast von zu Hause, von deinen Eltern, natürlich auch Dinge auszuprobieren. Und dich hat dir jetzt mal den Übergang dann auch in den Logistikbereich, in den Technologiebereich, war das auch ein Zufall oder war das mehr oder weniger schon für dich, dass du das machen möchtest, also weil dich Technik irgendwie auch begeistert
hat? Tatsächlich kompletter Zufall.
Weil, ja.
Kompletter Zufall. Ja. Also ich hab dann nach dem Abi überlegt, was mache ich denn jetzt? Mhm. Und hatte wirklich überhaupt keinen Plan.
Ja.
Was macht man, wenn man keinen Plan hat?
BWL studieren.
Richtig. Genau.
So.
Ja, BWL. Ne, du machst alles, aber nichts richtig.
Genau,
ne?
So sieht's aus. Ich würde sagen, ein moderner Generalist. Ja?
Ja, ich dachte so, ja, damit bist du relativ breit aufgestellt, ne? Weißt, hast keinen Plan, was du später machen willst.
Alle Türen sind offen, ne? Man geht durch die die gerade am weitesten
offen. Alle jetzt nicht, aber schon mal einige.
Einige, ne?
Einige sind offen, ja, genau. Und dann habe ich, BWL in Dortmund studiert. Mit einem Wahlfach Logistik tatsächlich. Mhm. Aber es war auch eher Ausschlussverfahren. Also nicht, weil ich Logistik so geil fand, sondern weil ich dachte, boah, Investition und Finanzierung ist mein Ding.
Ja.
Und dann gab es noch irgendwie Soziologie. Und dann war eigentlich klar, bleibt nur Logistik übrig. Und dann habe ich zumindest das schon mal als Fach gehabt. Ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche irgendwie mal wieder einen Nebenjob und habe mich dann am Fraunhofer IML beworben und bin dann da auch tatsächlich direkt genommen worden und hatte damit schon mal so einen Fuß zumindest in der Logistiktür. Ne? Mhm. Habe dort damals in der Abteilung Produktionslogistik gearbeitet, unter Professor Axel Kuhn und hatte da quasi dann erste Berührungspunkte mit dem Logistikthema, speziell Produktionslogistikthema. Und so ging das dann los. Und dann ging das so zum Ende meines Studiums und ich hatte eigentlich alles fertig, Diplomarbeit fertig und mir fehlte noch eine Klausur, Investition und Finanzierung bei Reichmann. Und dann habe ich die Klausur vergeigt und es gab keinen Nachschreibtermin und ein komplettes Semester war quasi verloren. Und dann bin ich damals zu meinem Chef hin und habe gesagt, ich würde gerne mehr arbeiten, könnte man meinen Vertrag nicht auf 40 Stunden aufstocken? Und dann sagt er, ja, bist du denn fertig? Ich sage, nee. Er sagt, ja, das geht da nicht, dann musst du hier deinen 19-Stunden-Vertrag ganz normal machen. Und dann bin ich aber auf die Idee gekommen und habe gedacht, was spricht denn eigentlich dagegen, dass ich nicht zwei Jobs mache, 19 Stunden? Ne, sind zwar nicht 40 Stunden, aber immerhin 38. Und dann bin ich dann zu meinem Chef hin und habe gesagt, hier, ob er nicht noch eine Idee hätte, ob das denn gehen würde. Und dann sagt er, ja, dachte so kurz drüber nach, nee, das wird schon funktionieren. Und ja, dann hat er sich netterweise sogar für mich umgehört und kam dann wieder und sagte, hier, ich habe übrigens gehört, Hier Prismat, die suchen einen Werkstudenten gerade, da kannst du ja mal anklopfen.
Und die Prismat, wie lange gab es die da schon?
Also die Prismat gibt es schon relativ, die gab es schon, also die ist ja 91 gegründet.
91 schon.
Also okay. Schon relativ lange und interessanterweise, also Professor Axel Kuhn war ja auch Mitgründer von der Prismat und dann bin ich dann damals hin und da war mein damaliger Chef. Ein Programmierer, drei Werkstudenten und einer davon war ich dann.
Ne?
Und,
ja, spannend.
Ja. Und ja, dann, wie es so ist, habe ich dann, also ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig, was wir überhaupt machen. Ich habe es nicht richtig verstanden. Ne? SAP kann ich vorher auch nicht. Ja. Keine Ahnung, wusste ich nicht.
Prismat dann auch schon damals gegründet mit dem SAP-Fokus.
Ja, genau. Ja,
okay, nicht irgendwie Logistikberatung vor und dann kam man zu dem Thema SAP irgendwer danach. Ja.
Also zumindest als ich da hinkam, war SAP
schon gesetzt.
War gesetzt. Und
schon Beratungshaus
und, im Bereich. Und wir haben dort Projekte gemacht. Und ja, also dann fragte mein Chef damals noch so, sag mal, Finn, kannst du Excel? Und dann, ich hatte Excel im Studium tatsächlich, also auch wieder so ein Zufall. Ja. Ne? Und dann hier S-Verweis und diese ganzen Dinge, die konnte ich einigermaßen. Und dann sagte er, pass mal auf, also Markus war beim Kunden, sagte, ich schicke dir gleich mal eine Datei zu, so ein hier CSV. Und dann importierst du die in Excel und dann in der ersten Spalte da nimmst du mal die Minuszeichen raus. In der zweiten Spalte musst du hinten alles um die letzten drei Nullen kürzen, dritte Spalte und dann ging es so weiter. Ne? Also unendlich viele Spalten. Dann kam da so eine Datei mit 100.000 Datensätzen angeflogen und dann dachte ich so, boah. Und dann fing ich da an und dachte, ja, okay.
Hat er dir denn gesagt, was du damit machen wolltest?
Nee, hat er nicht.
Ja.
Das, okay. hat er eben nicht gemacht. Okay. Sondern dann ging das so, dann habe ich das irgendwie fertig gemacht. Ne, habe dann da ein paar Stunden dran rumgewurschtelt und die Daten dann quasi in das neue Format gebracht und alles so gemacht. Und dann habe ich ihm das zurückgeschickt. Ne, und dann irgendwie zwei Stunden später kam dann wieder so, du Finn, jetzt musst du noch mal hier in der Spalte B, musst du das noch mal ändern, in der Spalte D das noch mal ändern. Und dann ging das so ein paar Mal hin und her und dann war fertig.
Spannend. Ja, und du hast auch gedacht, Kopf gekratzt
und dann, gedacht, oh, was habe ich eigentlich gemacht? Und dann habe ich gedacht, boah, diese Scheiße, die machst du nicht länger als drei Monate. Bis ich dann tatsächlich erstmal auch verstanden habe, was ich da eigentlich mache. Nämlich, ich habe quasi, wenn du so willst, Bestandsdaten modelliert.
Ja.
Also Lagerplätze und Lagerbestände, die dann aus irgendeinem alten Warehouse-Management-System für SAP aufbereitet wurden. Ne? Und dann wurde das dann über die Standard R2-Schnittstelle, hat er die dann da wieder reingehämmert. Ne? Und ja, also ich konnte das, ne? Das hat alles funktioniert, aber richtig Bock hat mir das natürlich nicht gemacht. Und was mich dann aber, wo ich dann den Aha-Effekt bekommen habe, als ich dann das erste Mal in so einem Lager drin stand.
Mhm. Und kannst du dich noch daran erinnern, wo das war?
Kann ich mich nur daran erinnern. Ja. Firma nenne ich nicht, weil ich erzähle gleich.
Alles gut, muss ja
nicht. Ich erzähle gleich noch eine Story, wie das Projekt dann so lief. Aber habe ich so das erste Mal gedacht, oh, das finde ich cool, hier mit Software eigentlich das managen, was hier auf dem Shopfloor abgeht. Mhm. Und da habe ich so gedacht, doch, das könnte ich mir schon vorstellen, ein bisschen länger zu machen. Ja. Ne? Und klar, da spielen dann natürlich Technologie und wirklich Arbeit so ineinander.
Ja, wie würdest du Technologie und Arbeit, Technologie ist, glaube ich, klar für mich, aber das Thema Arbeit, heißt Tagesablauf oder Tagesjob? Oder
nee, was mit Arbeit meine ich eigentlich die Arbeit, die die Leute dann quasi auf dem Shopfloor verrichten.
Also wirklich die Tätigkeiten, die dort ausgeführt werden.
Ja, genau.
Einlagern, auslagern, kommissionieren, Paletten bauen. Ja,
okay, genau.
Ja.
Und du, also das ist ja heute noch, wenn wir auch Werkstudenten einstellen, muss man sich, glaube ich, oder müssen die sich auch bewusst machen, was sie denn eigentlich erwartet, weil das eine ist ja wirklich ich designe den Prozess oder bringe den Prozess ins System, aber ich brauche natürlich auch eine gewisse IT-Affinität. Und ja, SAP ist jetzt, Logistikleiter hat es so schön beschrieben, not a self-playing piano. Ne? Ja, muss man sich schon mit auseinandersetzen und muss auch ein bisschen Geduld und Durchhaltevermögen mitbringen, weil das ja nicht immer direkt alles so funktioniert, wie man sich das so vorstellt.
Ne? Ja, hab ich schon gehört, ja.
Heute mit AI ist das natürlich alles komplett anders.
AI macht das alles besser, das ist richtig. Richtig. Aber nochmal da zurück. Du hast ja gesagt, auch, dass du die Vorteile dann siehst für die Leute am Shopfloor. Ne? Ist es nicht auch ein gewisses Maß an Vorstellungskraft oder Kreativität? Man kann ja auf zwei Arten auch lernen. Ne? Die eine Art ist ja, dass du das selbst erlebst, also da mitläufst, gearbeitet hast in dem Bereich etc. Sind aber, du gibst die Hardline, die sagen, das muss man alles selbst erlebt haben. Ich gehöre in einigen Bereichen, erkenne ich mich auch mal wieder, dass ich sage, ja, wie soll ich jemand Beratung annehmen, der das nicht selbst erlebt? Aber auf der anderen Seite habe ich auch erlebt, dass es ein großes Maß an Kreativität ja auch bedarf, sich wirklich vorzustellen, wie das funktionieren kann, weil du ja gerade bei Dingen, die du neu designst, diese Kreativität. Bist du ein kreativer Mensch an der Stelle?
Ja, tatsächlich, ja. Also wir waren kreativ, auch als Company damals schon, und zwar gezwungenermaßen, weil wir nicht viele Programmierer hatten.
Muss es den Standard ausreizen, wo es geht, ne?
Ja. Genau so. Ja. Also daher kommt auch diese Philosophie, ne, am Standard zu agieren. Es war eigentlich so aus der Not heraus geboren, sag ich mal. Aber hatte natürlich den großen Vorteil, dass die Lösung, die man dann gebaut hat, ziemlich stabil war. Ne?
Ja.
Weil wenn du es halt im Standard designst und prozessierst und auf einen Fehler läufst, dann kannst du...
Ja, du machst dir halt Gedanken. Du interpretierst, guck dir die Fehlermeldung an, du kannst es selber nachvollziehen.
Genau.
Ne? Das sind ja auch so zwei Berater. Ich will jetzt nicht den Genderfeinden oder Freunden jetzt irgendwie, ich sage einfach mal Beratern, ist es ja auch so, dass es diese Typen gibt. Die einen, die sofort anfangen, User Exit zu programmieren, und die anderen, die einfach mal gucken, wie lange kann ich das mit dem Standard aushalten, damit ich das eben nicht muss. Ne? Ist immer die Frage, was für ein Typ bist du auch? Ne? Und dieses Kreativwerden dabei, ich glaube, das ist eine ganz wichtige auch Eigenschaft in der Vergangenheit gewesen, aber auch heute eines SAP-Beraters, nicht nur Häkchen zu setzen, sondern kreativ Lösungen zu finden, die einem einfach mit dem Standardprodukt helfen zu implementieren.
Absolut. Ja. Also ich kann mich noch gut erinnern, bei einem Kunden hatten wir so eine Anforderung, so einen Etagenwagen abzubilden im Wageneingang. Mhm. Und dafür habe ich dann das Yard-Management missbraucht.
Mhm. War das schon EWM?
Ja, EWM. Genau, das war mein erstes EWM-Projekt tatsächlich. Und die Lösung war so cool, dass als SAP dann zu einem Besuch kam, sich das angeguckt hat, haben sie gesagt, ach, das ist ja so cool, und haben das in einem anderen Projekt quasi wiederverwendet.
Ja. Spannend. Ja, ich glaube, manchmal ist es ja so, wenn du ein Softwarehersteller bist, dann hast du die Anforderungen von deinen Kunden. Du versuchst natürlich immer ein großes Maß an Standardanforderungen von verschiedenen Playern reinzukriegen, aber gar nicht so einfach. Ich komme nochmal zurück auf dein erstes Projekt. Ich glaube, du wolltest ja noch irgendeine Anekdote erzählen. Wir haben den Namen nicht genannt, das ist gut so. Ja. Erzähl mal kurz nochmal diese Anekdote, greifen wir nochmal auf.
Das Projekt hat mich wirklich geprägt dahingehend, dass ich fange anders an. Es war ein Projekt, es war ein komplettes ERP-Einführungsprojekt an 15 Standorten gleichzeitig, und wir waren als Prismat, also SAP war da selbst drin, hat quasi für die ganzen ERP-Themen, war für die ERP-Themen und für das Gesamtprojekt verantwortlich, und wir waren mit drin für die Lagerthemen. Und das war so im Übergang, nachdem ich fertig geworden war, war dann mein erstes richtiges Projekt, und dann hieß es so, ja, ach ja, pass mal auf, du bist hier an dem Standort XY, das war in der Nähe von Stuttgart, und du musst halt ein bisschen Händchen halten, ein paar Fragen beantworten, und das wird schon nicht so wild. Ne? Und dann ging das los. Ich bin ich sonntags angereist, montags morgens, ne, klassischerweise war dann Go Live und ab 6 Uhr, ich war dann irgendwie morgens um 5 Uhr da und kriegte dann auch mein eigenes Büro. Und um 6:30 stand da eine Schlange vor von 10, 15 Leuten, die halt Fragen hatten und warum, wie, was nicht funktionierte. Aber das Problem war, die hatten keine Fragen zum Lager, sondern die hatten Fragen zu MM, SD, PP, ja. QM, FI, ja. CO.
Also für alle, die SAP nicht so gut kennen, das sind verschiedenste Themenbereiche und Module, in denen manche Menschen, in einzelnen davon, ihr gesamtes Berufsleben verbringen. Und das kann ich mir richtig so bildlich vorstellen, wie so ein junger Kerl dort Prüflose bearbeiten soll mit irgendwelchen Abhängigkeiten zu Handling Units. Das war jetzt auch ein Insider. Wie das wohl funktioniert. Wie gingst du damit? Was hast du da gelernt?
Da hab ich
aus der Transaktion nochmal zu checken.
Da habe ich gelernt zu schwimmen. Ne? Mhm. Und da zitiere ich gerne hier Dieter Haller von Didi, der Doppelgänger. Ne? Ja. Ich brauche mehr Details und schreiben Sie es auf, ich kümmere mich später darum.
Also du hast auf Zeit gespielt. Also immer
ich hatte keine Ahnung.
Ja.
Bei vielen Fragen überhaupt keine Ahnung und dachte, warum kommt denn nicht mal einer mit einer Lagerfrage?
Ja.
Nee, war aber nicht. Und die Problematik bei diesem Projekt war, dass es war zeitlich sehr, sehr unter Druck. Der Go Live war schon dreimal verschoben. Mhm. Und bevor er ein viertes Mal oder wenn er ein viertes Mal verschoben wäre, dann wären da Köpfe gerollt. Mhm. Und deswegen hat man dann das einfach knallhart durchgezogen. Mhm. Und dann hat man vorher auch wieder hier Bestandsmigration, das hat man dann getestet. Und es hat aber bei den Tests nie funktioniert.
Mhm. Okay.
Und da spätestens wäre der Zeitpunkt gewesen, wo man hätte sagen müssen,
Flagge zu hissen.
Wir verschieben den trotzdem nochmal. Ja. Hat man aber nicht gemacht. Mhm. So, und dann ist man live gegangen. Mhm. Und wie es so auch in den Tests gelaufen ist, ist natürlich auch die komplette Bestandsdatenübernahme und Stammdatenübernahme, es waren Stammdaten, ist richtig vor die Wand gefahren. Ja. Und Ich glaube, nur 30% der Rezepte damals sind dann mit rübergekommen und 70 fehlten dann.
Okay. Jetzt Rezepte, ich grinse das jetzt nicht weiter ein. Ja. Können wir Stücklisten hatten sie auch.
Bestimmt.
Stücklisten, ja, genau. Aber Finn, gibt es für dich Muster, warum Projekte funktionieren und warum Projekte nicht funktionieren?
Ja, absolut.
Welche sind das, wenn du mal drei spontan sagen würdest?
Also,
oder die Key-Muster, die man erkennen kann?
Also tatsächlich, wenn man es mal runter reduziert, dann muss man halt sagen, es sind in erster Linie die Player im Projekt. Ja, also es ist
sowohl als auch wahrscheinlich
entweder der Implementierungspartner oder es ist der Kunde oder es sind beide zusammen. Die dann
Kommunikation, Fragezeichen, oder technisches Verständnis oder Erwartungshaltung oder alles zusammen?
Ja, es ist ganz häufig, es ist ein Mix. Ne? Ist ein Mix. Kommunikation ist sicherlich ein großes Thema. In dem Projekt, was ich gerade beschrieben habe, war es halt wirklich auch Politik.
Ja.
Ne?
Ja.
Es ist natürlich nicht.
Du kennst das ja auch. Es gibt Kunden, die sind sehr, sehr groß.
Absolut.
Ja. Und gerade bei diesen Kunden hast du ja immer schon, dann kommen die Fragen zu den Aufwänden, warum man diese politischen Komponenten mit reinrechnet, gerade bei Projektmanagement und Integrationsaufwänden. Also die Erfahrungen hast du garantiert ja auch gesammelt, die habe ich auch gesammelt, dass man gerade die politische Komponente des Nichtentscheidens, weil es über so viele Ebenen geht, weil keine Entscheidungen getroffen werden oder vertagt werden auf eine andere Entscheidungsebene, dass allein das diese Projektaufwände auch mit dem Zusammenwirken oder es aber ein SAP-Projekt, was für mich total falsch ist, weil das SAP-Projekt auch, haben wir ja in der Vergangenheit auch beide erlebt, wir kommen ja aus Zeiten, wo SAP sehr schnell implementiert werden konnte. Das haben wir auch erlebt, ne? Dass man Transportmanagement in 10, 15 Tagen implementieren konnte oder mit 100.000 Euro früher, das ist immer noch viel Geld, aber eine komplette ERP-Instanz mit Lagerautomatisierung und allem in der Vergangenheit hochgezogen. Hat sich geändert, wollen wir gar nicht drauf eingehen weiter, aber ich sag mal, verkomplizieren wir nicht vieles auch durch Politik und durch Hierarchien und durch Fehlallokation von Budgets?
Ja, absolut. Also bin ich 100% von überzeugt, dass das so ist. Aber das ist natürlich für den Implementierungspartner erstmal wirklich schwer aufzubrechen. Ne?
Auf jeden Fall, ja.
Man sollte das trotzdem versuchen, ne? um auch zu erklären, ja, was alles schiefgehen kann, weil ja. Häufig ist es ja so, dass man dann nach einem gescheiterten Projekt sind ja alle ein bisschen schlauer und würden das alle auch nochmal anders vielleicht machen, ja. Ne? Aber also gerade natürlich Unternehmen, die vielleicht das erste Mal so ein Projekt in dieser Größe aufsetzen, sind, ja, ich möchte naiv, klingt jetzt so, so naiv, das meine ich aber gar nicht, aber sie wissen es natürlich auch nicht, sie haben es noch nie gemacht.
Und wen wählt man aus?
Und ne? Unterschätzen dann ja. Natürlich auch Themen. Natürlich. Ne? Und dann kommt der Berater ja. Und sagt, ja, du musst auf das achten und das achten und das achten. Und man selbst denkt dann vielleicht, ach, das kann doch gar nicht so kriegsentscheidend sein. Und das Einzelne ist es auch nicht, aber es ist dann die Summe aller Dinge.
Die Summe der Dinge ist es und so. Ich sehe da auch beide Seiten. Ich sehe die Seite, dass es unheimlich schwer ist für den Implementierungspartner, Dinge aufzubrechen. Gerade weil man ja nicht alles kennt und weiß, was im Unternehmen vor sich geht, wie die politischen Lagen sind, wo die Champions sind, etc. Das ist ja das eine. Aber auf die andere Seite auch, natürlich, wenn man so ein Projekt das erste Mal macht, ist es ja so, es ist ja auch schwierig für den Kunde, der jemanden auswählt als Partner, der hat es ja auch schwer. Weil da draußen, absolut. Wenn wir über den SAP ja. Logistic Execution Infotag laufen, den es ja hoffentlich jetzt bald wieder auch mal richtig gibt in physischer Form und Co., dann sehen wir alle, überall stehen Weltmarktführer drauf. Ja? Und das ist ja schwierig dann fürs Unternehmen zu sagen, warum mit denen und warum nicht mit denen oder denen. Und dann ist jemand noch befangen, dann gibt es den großen Player absolut. SAP selber, der seine Lieblingsbuddies hat, auch ob er es hören will oder nicht. Aber es ist ja nun mal so. Man arbeitet gerne lieber mit dem einen oder mit dem anderen zusammen, warum auch immer. So sind ja Menschen. So, und nichtsdestotrotz ist es immer wieder eine sehr individuelle Geschichte. Projektgeschäft ist eben individuell.
Absolut.
Das sind die Herausforderungen. Was sagst du denn aber gerade, um da auch nochmal die Brücke zu schließen, in dem Projektgeschäft, was sind denn die Killer-Argumente oder die positiven Dinge, die ein Beratungspartner einfach heute können muss, als SAP-Beratungspartner? Wenn du jetzt in die Prismat guckst, nehmen wir das mal konkret, geht ja hier auch um dich. Wir wollen nicht viel über Firma sprechen, aber auch da, was muss dann heute dein erstes Projekt, zu dem heute, was hat sich dann eigentlich verändert? Was muss denn heute so ein Player können?
Also früher war es, also gerade Anfänge von EWM, ne, da muss man sich ja einfach mal vorstellen, da gab es ja nichts an Dokumentation oder Literatur. Ne? Ich meine, du bist selber Buchautor.
Ich hätte gerne dein
EWM-Buch damals schon gelesen. Du hast ja keins geschrieben. Ne?
Aber, nee, nur WM. Aber es wird immer noch gekauft. Wer kauft das? Wer kauft ein WM-Buch heutzutage noch? Meldet euch bei mir. Ja. Bekommt eine Signatur.
Ja, lohnenswert auf jeden Fall. Ich habe es gelesen, ist ein gutes Buch.
Ja, danke schön. Weißt du, warum und ich das gemacht habe? Genau aus diesen Gründen, die du gerade beschrieben hast. Es gab nichts in der Dokumentation. Aber heute ist es ja so, ich sage immer eins, und das kommt nicht von mir, das schnappe ich auch nur auf, Wissen ist überall verfügbar. Das heißt, der Kunde sollte in der Regel so genauso gut informiert sein. Jetzt kommt nämlich das große Aber. Es gibt einfach zu viele, die da draußen sehr, sehr laut sind, die suggerieren, dass sie Dinge können, die sie nicht können. Und ich glaube, es wird immer schwieriger für den Unternehmen, die richtige Entscheidung zu treffen. Und da sind Trusted Partner einfach unheimlich wichtig. Und wir kennen uns unheimlich lange. Wir waren Wettbewerber. Ne? Du warst für mich aber immer, und nicht, weil ich dich jetzt heute nur eingeladen habe, du warst einer von den wenigen Trusted Partnern, die eigentlich dasselbe gemacht haben wie wir auch. Aber ich hatte immer das Gefühl bei dir, dass wir auf Augenhöhe nicht im Wettbewerb standen, sondern wir hatten Wettbewerbssituationen, von denen wir vielleicht wussten oder auch nicht wussten, aber es trotzdem irgendwie sich so angefühlt hat, Mensch, man könnte hier eigentlich gemeinsam was erreichen. Und ist das nicht auch eine Frage der Haltung?
Absolut.
Und so nehme ich auch die Prismat wahr von außen. Das ist ein Haltungsthema.
Es ist ein Haltungsthema, weil man muss sagen, also gerade in den Anfängen von EWM, ne, wir hatten keine Ahnung. Ich glaube, wir haben den ersten Blueprint geschrieben, da hatten wir noch nicht mal einen Systemzugang. Mhm. Ja, das heißt, wir haben uns überlegt, wie könnte das wohl im EWM sein, dass es irgendwie logisch ist und funktioniert.
Hat das der Kunde gewusst, für den ihr den Blueprint geschrieben habt?
Ja, auch Vertrauen euch geschenkt hat.
Ja, ja, genau. Und dann, als wir dann ins System gegangen sind, hat sich dann an vielen Stellen herausgestellt, ach nee, das funktioniert aber ganz anders. Ne? Und das war, glaube ich, für alle erstmal schon Teil der Tränen, ne? Und viel Fleiß und viel Arbeit, da durchzukommen. Aber dieses Projekt ist tatsächlich sehr erfolgreich gelaufen. Nicht, weil wir die fachlich solche Genies waren, sondern einfach, weil wir uns da durchgebissen haben. Ne? Also Einsatzbereitschaft und während dann Kollegen von einem anderen Partnerunternehmen, ne, um 17 Uhr gesagt haben, oh, jetzt muss ich aber zum Yoga, ne, haben wir dann da halt bis 23 Uhr geknechtet und geguckt, dass das funktioniert. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Ding, gerade in diesen Lagerlogistikprojekten, wo ja dann, auch wenn es nicht gut läuft, das schnell zu einer Welle sich aufbauen kann und dann teilweise auch ein Unternehmen in die existenzielle Gefährdung bringen kann, wenn es auf einmal nicht mehr lieferfähig ist. Ne? Ich meine, VW, die Geschichte aus den 90ern, die kennt jeder. Kennt jeder noch, ne? Wo aus den Neuwagen die Sachen rausgeschraubt wurden, um die Werkstätten zu versorgen. Ja. Und das ist natürlich für einen Implementierungspartner und auch natürlich in erster Linie für den Kunden das Horrorszenario. Und das will man natürlich tunlichst vermeiden. Und ich habe damals gesagt, wir müssen Nichtwissen mit Einsatz kompensieren. Ne?
Ja, ja.
Und so haben wir dann erste EWM-Projekte gemacht und dann kam irgendwann das MFS dazu. Das gab es ja auch nicht direkt von der ersten Stunde an, sondern das kam ja dann auch später. Und ich hatte dann die große Ehre, bei Prismat das erste MFS-Projekt zu leiten. Ne? Weiß ich auch noch bis heute, kam mein Chef damals und sagte, hey Finn, super, super Projekt, ist auch ein bisschen hier, 3 Meter Fördertechnik sind da drin, ne? Und dann kam ich dahin, eine riesen Fördertechnik, ein paar tausend Meter über mehrere Ebenen mit einem kleinen Commissioner, so einem kleinen AKL dabei, doppelt tief, ne? alles das, was der Standard nicht konnte, hatten wir dann direkt da. Und Und ich hatte ja auch so keine Ahnung vom Materialflusssystem. Ne? Das war ja für SAP erstmal immer so das unterlagerte System. Ne? Hatten wir ja nichts mit am Hut. Und dann mussten wir uns halt auch damit beschäftigen und überlegen, wie kriegen wir das denn hin. Ne?
The Shift, eine Produktion von Shift 3 und Grünberg Solutions.